Die Vorannahme Anleitungen liest doch sowieso niemand ist weit verbreitet und vermutlich jedem technischen Redakteur schmerzlich bekannt. Umso erfrischender war meine Erfahrung, als eine Kindersendung diese aufgriff, das Thema Gebrauchsanleitung für Kinder verständlich darstellte und die Vorannahme ins Gegenteil drehte. Außerdem geht es heute um meine Erfahrungen mit einer Montageanleitung eines Toilettensitzes. Wenn Sie das nicht verpassen wollen, bleiben Sie dran. Und an dieser Stelle ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Ich bin Florian Schmieder und bei der GFT Akademie verantwortlich für die Themen rund um die technische Dokumentation und CE-Kennzeichnung. Wenn Ihnen diese Folge gefällt und Sie sich für Themen rund um die technische Dokumentation interessieren, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Dann halten wir Sie auf dem Laufenden und Sie verpassen keine Folge mehr. Heute starten wir mit einer neuen Reihe. Denn wir technischen Redakteure sind auch nur Menschen. Die technische Redaktion ist unser Beruf. Und dieser verändert unseren Blick auf die Welt, insbesondere wenn es um Produkte und deren Begleitinformationen geht. Und genau darum soll sich diese neue Reihe drehen. Diese Reihe ist daher etwas lockerer und nicht so trocken wie unsere anderen Reihen, die eher sehr fachlich gehalten sind. Hier erzählen wir von unseren Erfahrungen mit Produkten, unserem persönlichen Umfeld und anderen Aspekten unseres Lebens, bei denen wir durch unseren Beruf mit einem anderen Blick auf unser Umfeld schauen. Die Vorannahmen, Anleitungen liest doch sowieso niemand oder Anleitungen sind für Deppen, kennt jeder technische Redakteur. Selbst gegenüber Arbeitskollegen aus demselben Unternehmen oder gegenüber der Chefetage muss man sich häufig dafür rechtfertigen, warum eine Anleitung geschrieben werden muss, warum diese so teuer ist oder warum man nun daran wieder etwas verändern muss, da es ja wiederum Geld und Zeit kostet. Anleitungen sind im wirtschaftlichen Kontext häufig nicht gern gesehen. Sie sind ein notwendiges Übel, vom Gesetzgeber gefordert und kosten Unternehmen Geld. Daraus folgt häufig ein eher spärlicher, fast minimalistischer Umgang mit dem Thema. Nur nicht zu viel machen, nicht zu viel Zeit und Geld verschwenden, nicht zu viel Neues schreiben. Das Ergebnis ist quasi eine Abwärtsspirale. Denn wenig Geld bzw. eine geringe Reputation führt zu einer schlechten Anleitung, die wiederum zu einer Unzufriedenheit beim Leser und Nutzer führt. Und diese Unzufriedenheit verstärkt wiederum die Vorannahme, da keiner die schlechte Anleitung lesen will oder der Leser gar nichts damit anfangen kann. Die Anleitung landet im Müll, die Vorannahme ist weiter gestärkt. Ähnliches spiegelt sich auch im privaten Bereich wider. Wenn Sie sich das nächste Mal jemandem Neuen im privaten Bereich vorstellen und Sie Ihren Beruf nennen, betrachten Sie mal die Mimik Ihres Gegenübers. Ich habe schon oft direkt aus der Mimik erkennen können, was die Person gegenüber gedacht hat. Boah, das muss ja ein öder Job sein. Oh Gott, der Arme. Oder schreiben das nicht die Chinesen? Waren sicherlich Gedankengänge meiner Gesprächspartner. Erst nachdem man von diesem Beruf und der Vielfältigkeit erzählt, entsteht ein Verständnis. Jedoch sind die Vorannahmen teilweise stark in unserer Gesellschaft verwurzelt. Auch ein Gespräch mit einem technischen Redakteur ändert darum nur bedingt etwas. Anleitungen und die technische Redaktion haben dadurch häufig ein schlechtes Image, was sich nur mit Durchbrechen der vorhin genannten Abwärtsspirale aufbessern lässt. Entsprechend freue ich mich immer, wenn ich Anleitungen in die Finger bekomme, die das genaue Gegenteil sind und entsprechend gut und zielführend aufbereitet wurden. Daher schaue ich bei jeder Neuanschaffung auch auf die begleitenden Produktinformationen. Vor kurzem gab es dann im Hause Schmieder ein neues Küchengerät und meine Kinder halfen beim Auspacken. Denn das Gerät kam wie häufig per Paketdienst. Und in dem Paket könnten ja auch Spielsachen enthalten sein. Beim Entpacken entdeckte ich zwei Dokumente mit verschiedenen Sprachpaaren. Zuerst hatte ich die Anleitung mit Fremdsprachen in der Hand, das Dokument mit Deutsch war darunter. Ich warf also das Fremdsprachendokument auf den Müllstapel zum Verpackungsmaterial. Kaum landete das Dokument auf dem Abfallstapel, sagt mein Sechsjähriger zu mir: Papa, sei kein Depp und lies die Anleitung. Entsprechend verdutzt schaute ich ihn an. Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet. Ich fragte ihn, woher er das hat, und begab mich auf Ursachenforschung. Es stellte sich heraus, dass meine beiden Kinder ein Video angeschaut hatten, wo das Thema Gebrauchsanleitungen behandelt wurde. Ich war überrascht und neugierig. Ein Kindervideo zu diesem Thema? Das Video war Teil einer Serie namens Die Fixies. Die Fixies sind kleine Figuren, die in allen möglichen Geräten leben und diese am Laufen halten. Sie führen dazu Wartungs- und Reparaturarbeiten durch, verstecken sich jedoch vor dem Menschen. Die Hauptfiguren leben im Haushalt einer dreiköpfigen Familie. Der kleine Sohn der Familie, Tom Thomas, ist ein Freund der Fixies und weiß auch von deren Existenz. Die Folgen dabei sind alle sehr ähnlich aufgebaut. Je Folge wird ein einzelnes Gerät eingeführt und erklärt. Manchmal mit Hintergrundwissen und Informationen zur Funktionsweise, manchmal mit geschichtlichem Kontext. Das Ganze immer so vereinfacht, dass es verständlich für Kinder ist. Die beschriebene Folge mit dem Titel »Die Gebrauchsanleitung« behandelt ganz genau unser Thema. Tom Thomas möchte zu Beginn die Batterie seines Weckers mit Unterstützung der Fixies austauschen. Das Vorhaben misslingt jedoch zweimal, weil sich, wie sich später herausstellt, die falsche Batterie verwendet wird. Auf den Hinweis der Fixies, die Anleitung zu lesen, entgegnet Tom Thomas hier noch mit »Anleitungen seien für Deppen«. Stattdessen ärgert er sich über das nicht funktionierende Produkt. Im weiteren Verlauf der Folge soll der Sohn einen Stuhl aufbauen. Wenn er es zeitlich schafft, winkt ihm eine Belohnung. Auch hier verweigert er die Verwendung der Anleitung und versucht sein Glück vergebens. Immer noch beharrt er auf seinem Standpunkt, dass niemand Anleitungen braucht. Als Ergebnis baut er die verschiedensten Konstrukte auf, jedoch ist keine davon der gewünschte Stuhl. Und dabei gerät er immer mehr unter Zeitdruck, da die gesetzte Frist langsam abläuft. Erst kurz vor Ablauf der Frist sieht er sein Verhalten ein und verwendet die Anleitung. Durch diese baut er den Stuhl dann erfolgreich in kurzer Zeit zusammen. Und zum Ende der Folge wird das Problem des Batteriewechsels aufgeklärt, wo die benötigte Blockbatterie in der Anleitung gezeigt wird. Und aus dem Spruch »Anleitungen sind für Deppen« wird »Sei kein Depp«, liest die Anleitung. Ich war über die Qualität der Folge und deren Inhalt sehr positiv überrascht und hätte nicht gedacht, dass es so etwas für Kinder gibt. Auch die anderen Folgen sind lehrreich und informativ. Sie helfen durchaus den Kindern, die Funktionsweise von Geräten zu verstehen. Vor allem finde ich es toll, dass hier versucht wird, die Bedeutung von Anleitungen hervorzuheben und bereits im Kindesalter die Vorannahme zu entkräften. Auch als Erwachsener ohne Bezug zum Thema kann einem diese Folge die Augen öffnen. Denn der frustrierte Junge, der sich zu Beginn über das nicht funktionierende Produkt beschwert, ist ein schönes Spiegelbild für viele Erwachsene. Man schiebt die Schuld erstmal auf das fehlerfreie Produkt, da man sich die eigene Bequemlichkeit oder Unfähigkeit nicht eingestehen möchte. Denn wer braucht denn schon eine Anleitung? Die hilft sowieso nicht weiter. Dabei hätte ein einfacher Blick in diese sofort die entsprechende Lösung aufgezeigt. Vorausgesetzt natürlich, der technische Redakteur hat sich mit der Zielgruppe und deren Fragen zum Produkt beschäftigt und diese Fragen in seiner Anleitung auch behandelt. Denn das wiederum ist eine große Herausforderung für den technischen Redakteur. Denn welche Informationen erwartet der Leser von meiner Anleitung? Genau darauf möchte ich nun eingehen, auch anhand von Erfahrungen aus meinem Leben. Vergangenes Wochenende kam ebenfalls ein weiteres Paket. Diesmal war ein neuer Toilettensitz enthalten, den wir für unsere Kinder ausgewählt haben. Dieser besteht nicht nur aus einem normalen Sitz und einem Deckel, sondern besitzt dazwischen einen weiteren Sitz mit einer kleineren Öffnung. Dieser ist für Kinder gedacht, wodurch diese Auflagen aus Kunststoff entfallen können. Der Austausch dieser Toilettendeckel ist kein Hexenwerk, das bekommt jeder noch so handwerklich ungeschickte Büromitarbeiter selbst hin. So zumindest meine Annahme, als ich das Paket zum Montageort transportiert habe. Dort angekommen, habe ich erstmal alles ausgepackt und sortiert und selbstverständlich erstmal nach der Montageanleitung geschaut. Erwartet hatte ich hier eine Anleitung im Stil der Möbelindustrie mit viel Bildern und wenig Text. Denn was will man da schon groß schreiben? Entsprechend überrascht war ich, als ich das Dokument mit insgesamt 60 Seiten A5 in der Hand hatte. Natürlich das Ganze auf dünnem Ökopapier in Schwarz-Weiß gedruckt. Von diesen 60 Seiten waren übrigens 10 Seiten die textlose Montageanleitung. Die anderen 50 sind jeweils 2 bis 3 Seiten je Sprache textliche Informationen. Entsprechend neugierig war ich, was hier wohl alles steht. Begonnen hat das deutsche Kapitel erst einmal mit dem Hinweis, dass die Anleitung zu lesen ist. In Großbuchstaben mit Fettdruck geschrieben, vermutlich Schriftgröße 14. Der Rest der Seite ist dagegen eher Schriftgröße 6 gehalten. Die Überschrift sticht stark hervor, empfand ich als entsprechend übertrieben im Verhältnis zum Rest der Seite. Dann danach die übliche Einleitung mit Dankesformulierung für den Kauf und dass ich ein hochwertiges Produkt erworben hätte. Wie bereits in anderen Folgen erwähnt, bin ich kein Freund von diesen Formulierungen. Ich habe das Produkt bereits gekauft und möchte es montieren. Die Dankesformulierung bringt mir jetzt nichts mehr und auch die Qualität habe ich ja bereits im Bestellvorgang durch Rezensionen oder Erfahrungsberichte geprüft. Jetzt interessieren mich nur noch eventuelle Sicherheitshinweise und die Montage des Toilettensitzes. Weiter geht's mit den üblichen Formulierungen zur Aufbewahrung und Weitergabe bei Verkauf. Wobei ich mir hier ehrlich die Frage stelle, wer denn einen gebrauchten Toilettensitz kaufen möchte. Sicherlich wohl ein Satz, den man diskutieren könnte. Denn schließlich ist die Anleitung in insgesamt 17 Sprachen übersetzt worden. Direkt danach wieder ein Satz mit Großbuchstaben, diesmal der Hinweis, dass das Produkt kein Spielzeug ist und nicht in die Hände von Kindern gehört. Prinzipiell ein korrekter Hinweis, aber wohl an der falschen Stelle, denn dieser Satz gehört in die Sicherheitshinweise oder zur bestimmungsgemäßen Verwendung, die als nächstes folgt, aber nicht ans Ende der Einleitung. Die bestimmungsgemäße Verwendung eines Toilettensitzes hat mich dann aber auch schon entsprechend interessiert. Dieses Thema sowie das Gegenstück, die vorhersehbare Fehlanwendung, sind immer Diskussionspunkte in Schulungen und für die Produktverantwortlichen häufig schwierig zu definieren. Entsprechend neugierig war ich hier, was hier wohl geschrieben wurde und ob es als Beispiele für meine Schulungen dienen könnte. Einfachheitshalber zitiere ich hier nun das Dokument. WC-Sitz zur Montage auf handelsüblichen WCs. Der WC-Sitz ist ausschließlich zur Montage auf WCs in Innenräumen geeignet. Das maximale zulässige Benutzergewicht beträgt 150 Kilogramm. Der integrierte WC-Sitz für Kinder ist für Kinder ab 36 Monaten geeignet. Die Benutzung ist nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen zulässig. Soweit, so gut. Nichts Überraschendes und alles nachvollziehbar. Aber wir sind noch nicht am Ende. Denn jetzt steht mittendrin im Kapitel ein Hinweis. Achtung, nur für den Hausgebrauch. Und danach geht es weiter. Der WC-Sitz ist nur für den privaten Hausgebrauch vorgesehen und daher für gewerbliche Zwecke ungeeignet. Das hat bei mir dann schon Fragen aufgeworfen. Was ist der Unterschied zwischen gewerblichen und privaten Zwecken eines WC-Sitzes? Ich denke, es könnte an der Art der Reinigung liegen. Im gewerblichen Zweck, zum Beispiel in einem Krankenhaus, werden ja schon stärkere Reinigungsmittel verwendet als im Haushalt. Aber für das Verständnis wären hier schon entsprechende weiterführende Informationen hilfreich gewesen. Im Anschluss an die bestimmungsgemäße Verwendung folgt eine Art Sicherheitskapitel, leider in Form von Warnhinweisen, lose aneinandergereiht. Wenigstens hat der Autor diese nicht im Ansehdesign, also in Kästchen und in Farben, dargestellt, sondern recht lose, um den Lesenfluss nicht zu stören. Trotzdem könnten die Informationen auch anders dargestellt werden, zum Beispiel in gruppierten Textblöcken zu Lebensphasen oder Aufgaben. Der erste Hinweis besteht direkt aus mehreren Gefahren und Folgen und behandelt alles von der Verpackung, Verschluckung von Kleinteilen durch Kinder, Ersticken durch Verpackungsfolien und die Entsorgung der Originalverpackung. Direkt im Anschluss folgt der zweite Warnhinweis, der sich mit dem Umgang des WC-Sitzes beschäftigt. Nochmals werden verschiedene Informationen in einem Warnhinweis zusammengeführt. Hier sind die maximale Gewichtsbelastung, aber auch vorhersehbare Fehlanwendungen wie der Einsatz als Steighilfe und Montagefehler aufgeführt. Für mich nicht sehr schön, da ich ein Freund davon bin, Informationen sinnvoll zu gliedern und zu strukturieren. Insbesondere, wenn sich um sicherheitsrelevante Informationen handelt. Hier wusste man eventuell nicht, wohin man sonst die Informationen packen soll und hat daher alles in Warnhinweise zusammengepackt. Der Rest der Anleitung ist nichts Besonderes oder Unerwartetes. Informationen zur Absenkautomatik, Hinweise zur Montage, Reinigung und Pflege, Garantieinformationen und ein Kontakt zum Hersteller. Einzig der Hinweis, dass ich mich bei Unsicherheiten während der Montage an eine Fachkraft wenden soll, hat mir ein Schmunzeln ins Gesicht gezaubert. Ebenso der Hinweis, dass man vor dem Benutzen des Sitzes diesen auf festen Sitz kontrollieren soll. Prinzipiell sind beide Aussagen korrekt, jedoch empfand ich diese aufgrund der Einfachheit des Produktes in Kombination mit dem gesunden Menschenverstand etwas überzogen. Die Anleitung wurde dann zur Seite gelegt und es ging mit einem leichten Schmunzeln an die Montage des WC-Sitzes. Das Lachen verging mir jedoch recht schnell und das lag nicht am neuen Produkt, sondern tatsächlich am alten. Denn wovor mich auch die beste Anleitung nicht schützen kann, sind die Gegebenheiten vor Ort. Das betroffene WC befindet sich in einem eher langgezogenen, dafür vergleichsweise schmalen Gang. Also nicht in einem großen freiräumigen Badezimmer. Neben der WC-Schüssel war jeweils etwa ein halber Meter Platz bis zur Wand, mehr nicht. Mit einer großen körperlichen Statur wie meiner und damit verbundenen langen Armen hatte ich Schwierigkeiten, überhaupt an die Schrauben des alten Sitzes zu kommen und diese zu lösen. Der Einsatz meiner ganzen körperlichen Kraft war aufgrund der Enge auch nicht möglich. Erschwert wurde die Sache dann weiter durch den alten Sitz. Dieser war mit Muttern aus Kunststoff an der Schüssel montiert. Diese waren in die Jahre gekommen und durch die Reinigungsmittel auch etwas spröde geworden. Vom damals verwendeten Werkzeug gab es auch keine Spur mehr und das neue Werkzeug des neuen Sitzes passte nicht. Also versuchte ich andere Hilfsmittel wie Zangen und begann den Kampf gegen den alten Sitz bzw. dessen Schrauben. Und dieser zog sich tatsächlich verhältnismäßig lange hin. Die Kunststoffmuttern waren durch die Zeit zu weich geworden. Mit der Zange konnte man diese nur in zwei Winkeln ordentlich greifen. Und diese Winkel wurden wiederum durch den Platzmangel erschwert. Und leider saßen die Muttern auch noch ordentlich fest. Ich kämpfte um jeden Millimeter, bis sich die Muttern dann endlich gelöst hatten und der alte Sitz demontiert werden konnte. Die Montage des neuen Sitzes gelang stattdessen durch das mitgelieferte Kunststoffwerkzeug sehr einfach. Während dieser ganzen Demontage und Montage sind mir dabei ein paar Informationen eingefallen, die ich gerne in der Montageanleitung des neuen Sitzes gehabt hätte. Zum einen gab es dort nur spärliche Informationen zum Thema Reinigung oder der Lebenszeit des Produktes. Auch wurde keine Empfehlung für den zeitlichen Austauschintervall gegeben. Aber am meisten fehlte mir ein Hinweis zum Werkzeug, dass man das mitgelieferte Werkzeug für die Schrauben sorgfältig aufbewahren sollte. Denn zumindest nach meinen bisherigen Erfahrungen nutzen die verschiedenen Hersteller hier verschiedene Befestigungsarten und die mitgelieferten Kunststoffwerkzeuge sehen dadurch immer anders aus. Häufig sind sie auch mit anderen Herstellern nicht kompatibel. Man kann das Werkzeug daher nur bedingt durch ein anderes ersetzen und meine Erfahrungen mit der Zange waren nun auch nicht unbedingt positiv. Denn beim Aufräumen wäre es mir beinahe passiert. Das Kunststoffwerkzeug wäre wie andere Kunststoffteile und Verpackungsmaterialien beinahe in den Müll gewandert. Der zukünftige Kampf mit dem neuen WC-Sitz war quasi vorprogrammiert. Glücklicherweise habe ich es bemerkt und das Werkzeug samt Beschriftung im Werkzeugschrank gelagert. Denn wie bei solchen anderen Sonderwerkzeugen auch, weiß man nach einiger Zeit nicht mehr, für was es eigentlich gut war und entsorgt es dann im Zweifelsfall. Und dann würde ich mich beim nächsten Tausch des WC-Sitzes wieder ärgern. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, Ihnen hat die Folge gefallen und dass sie Ihnen hilft, auf dem Laufenden zu bleiben. Mich freut es auf jeden Fall, dass Sie wieder zugehört haben. Und falls Sie über diese Folge gefreut haben, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.